Herzlich willkommen wieder hier an Giselas Küchentisch zu Folge Nummer 13 des Musiktexte-Podcast. Ich bin Karl Ludwig, Musikwissenschaftler und Radioautor in Köln und in Wuppertal. Und ich freue mich, dass wir wieder zu dritt in alter Frische hier sitzen. Mit mir sind dabei
Hanna Otto, ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls aus Köln, und neben mir sitzt
Hanna Fink, Musiktheoretikerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet.
Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Horror und neuer Musik beschäftigt. Hanna, magst du noch mal kurz ein paar Begriffe in den Raum werfen?
Du bist ja lustig kurz. also wir hatten uns der Frage gestellt, wie viel neue Musik in Horror drin steckt, also in Horrorfilmmusik, und wie viel Horrorfilmmusik in neuer Musik wiedererkannt wird und ja, was so das horrorauslösende Moment in solchen Musiken sein kann und auch wie sehr neue Musik vielleicht da in diesem speziellen Fall zum Klischee geworden ist.
Genau, und wir bleiben eigentlich im Thema in der heutigen Folge, und zwar beim Unheimlichen und Geisterhaften. Unsere Kultur ist ja fast besessen, würde ich sagen, von diesen Geistern, Zombies, Vampire, und auch dieses ganze Übernatürliche hat an den verschiedensten Ecken des kulturellen Horizonts seine Plätzchen. Und eben auch in der Musik geistert es immer wieder gehörig, zum Beispiel hier. Ja, das ist ein Stück, was sich auch groß erstmal nicht verändert. In welche Zeit würdest du das so einordnen, Hanna?
Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass dieses Echo und das Knistern ein bisschen zu gewollt ist, weil die Soundqualität dahinter eigentlich sehr gut war. Also deswegen, ich glaube, ich würde es vielleicht moderner einordnen, als man jetzt erstmal denken würde. Ich weiß nicht, mich erinnert das so, auf YouTube kann man so Versionen von Songs anhören. So zum Beispiel, du hörst dir diesen Song an, aber du bist bei einer Party im Badezimmer. Und für mich hat es so ein bisschen diesen YouTube-Ecken-Effekt von, es ist so ein bisschen auf alt gemacht. Also ich würde sagen, vielleicht auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren entstanden.
Das ist genau richtig, vor genau 10 Jahren, also etwas mehr, aber 2016 ist dieses Stück, und zwar auf einem Album von The Caretaker mit dem Titel Everywhere at the End of Time. Und du hast schon sehr gut rausgehört, dass irgendwie diese zeitliche Distanz zu dem Original, was wahrscheinlich an die 100 Jahre alt sein wird, hier eigentlich im Vordergrund steht. Diese zeitliche Distanz oder auch die Erinnerung und das Gedächtnis spielen für The Caretaker, wie sich James Leland Kirby nennt, eine große Rolle in seinem ganzen Werk, das 1999 mit sehr ähnlichen Ideen auf Grundlage britischer Ballroom-Musik begonnen hat und mit diesem Album 2016, eine kleine Ausnahme gab es noch, aber auch beendet wurde. Also diese Persona The Caretaker hatte ein kurzes Leben. Das Album dagegen ist ganz schön lang, 6,5 Stunden läuft das und befasst sich genau eigentlich mit dieser Distanz oder wie man vielleicht auch in diesem Namen von der Persona schon hören kann, geht es darum, den Verfall, auch Altern zum Thema zu machen und so eben auch auf diesem Album. Am Ende dieser 6,5 Stunden sind wir bei einem Song angelangt mit dem Titel, der vorletzte Song, Long Decline is Over. Und das klingt dann so. ja, wir können jetzt nicht die vollen 20 Minuten und erst recht nicht die vollen 6,5 Stunden dieses Albums hören, aber wenn ihr euch das jetzt mal so ad hoc vor Augen führt, ihr hättet diese 6,5 Stunden gehört und sozusagen dieses Material, was von der Nostalgie lebt oder was irgendwie gefunden ist auch, würde mit diesen Verfalls- und Medienprozessen überlagert werden, die da immer mehr zum Vorschein kommen, bis eigentlich nur noch sozusagen der Träger oder die Nebengeräusche oder das, was eben eigentlich nicht hörbar ist, da ist. Was macht das für euch für eine Atmosphäre, für eine Stimmung? Wie würdet ihr euch fühlen, hätten wir jetzt 6,5 Stunden diesen Verfall gehört?
Irgendwie schon, als wären wir am Ziel angekommen. Also es fühlt sich an wie so die extremere Version von den Effekten, die wir vorher gehört haben.
Also ich finde die Idee charmant. 6 Stunden sind auch viel, das auszuschlachten, aber braucht man bestimmt auch. Also ich gucke sehr gern alte Filme, aber ich bin jetzt nicht grundsätzlich so ein Nostalgiemensch. Weil bei dem ersten Beispiel, was wir gehört haben, da schwingt für mich nicht nur so eine alte Musik mit oder Schallplatte oder so. Also ich finde dieses Schallplattenknarzen auch so ein bisschen so ein, ich bin den Effekt auch so ein bisschen leid, glaube ich. Aber ich höre da in dieser alten Musik auch ganz viel so, boah, so sozialgeschichtliches, ne? So Frauen, die noch Röcke bis über den Knien tragen müssen und die Rolle, die sie damals hatten und die so den Spielraum. Also da, ich werde so diese sozialpolitischen Umstände nicht los, die auch an so einer Musik hängen. Und das stresst mich dann, dann will ich mir das auch gar nicht nochmal anhören.
Ja, aber weil du eigentlich keine Musik hören willst, die damit in Verbindung steht, oder ich würde fast nicht behaupten, dass er das hier weghaben möchte oder ignoriert, sondern im Gegenteil, glaube ich, geht es ihm fast darum, das auch
Dekonstruieren, meinst du?
Zu dekonstruieren, ja.
Ja, deswegen sage ich, ich finde die Idee auch charmant, aber trotzdem muss man sich's ja anhören. Das ist so wie, wenn man sagt, okay, manche Sachen kann man dekonstruieren oder immer, also aber trotzdem werden sie gebracht. Das ist jetzt so eine sehr strenge Auslegung, ne? Also wie gesagt, ich finde die Idee cool. Und ich finde auch irgendwie die Idee cool zu sagen, was bleibt denn noch so übrig? Eigentlich von dem, was so ein Früher war. Aber natürlich habe ich jetzt auch so Bilder im Kopf von diesem Früher, die im Zweifel ja gar nicht stimmen. Und ich persönlich habe auch keinen Bezug dazu.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sprechen gerade schon so über Nostalgie, so selbstverständlich, obwohl es ja eigentlich, Nostalgie müsste ja eigentlich gegenüber etwas sein, was wir selber erlebt haben, obwohl wir jetzt ja schon herausgestellt haben, dieses Beispiel ist viel älter, als wir alle sind. Also deswegen ist es ja eher so eine konstruierte
Nostalgie. Ja, so aus Filmen kennt man das dann eher, ne? So aus alten Filmen vielleicht. Ja.
Wobei jetzt The Caretaker ist nicht so alt. Ne?
Nee, vielleicht, aber die Beispiele, die er jetzt verarbeitet hat.
Die er verarbeitet,
ne?
Aber insofern ist auch bei ihm in seiner Nostalgie kein Original, sondern er projiziert das genauso und behandelt diese soziopolitischen Hintergründe genauso unwissend oder wissend, wie wir es tun. Und insofern sind wir eigentlich schon direkt im Thema, als dass dort etwas herumgeistert, was wir nicht zu fassen kriegen, weil es aus einer anderen Zeit stammt. Und diesen zeitlichen Abstand, also er hat sich auch viel mit Gedächtnisverlust beschäftigt und eben eigentlich, insofern ist das fast am Ende, dass diese Ballroom-Musik dann nur noch quasi
knistern
ja auch, also quasi das reine Vergessen wird oder so, ist auch schon wieder eine Aussage. Also da sind ganz viele Ebenen kommen zusammen. Und wir kommen zum Titel dieser Folge, weil Mark Fisher hat diese Musik 2006 als das Paradebeispiel oder ein Paradebeispiel für einen Zeitgeist gesehen, den er Hauntology genannt hat. Das ist das Thema unseres Podcasts. Wir werden auf den Begriff Hauntology noch ein bisschen eingehen, da steckt auch einiges drin. Aber erstmal haben wir einen Zitat von Mark Fisher, das war ein britischer Kulturtheoretiker, der eben diesen Begriff Hauntology groß gemacht hat, um den sich heute also vor allem popmusikalische Musikgenres gruppieren. Und in einem späteren Essay von 2012 beschreibt er Hauntology folgendermaßen.
Philip Jack, Burial, The Ghost Box Label, The Caretaker. Their work sounded ghostly, certainly, but the spectrality was not a mere question of atmospherics. What defined this hauntological confluence more than anything else was its confrontation with a cultural impasse, the failure of the future. by 2005 or so, it was becoming clear that electronic music could no longer deliver sounds that were futuristic. From the end of World War II up until the 1990s, electronic music, whether produced by high culture composers such as Pierre Schaeffer or Karlheinz Stockhausen, or by synth-pop group and dance music producers, had been synonymous with a sense of the future. So much so that film and television would habitually turn to electronic music when it wanted to invoke the future. But by 2005, electronica was no longer capable of evoking a future that felt strange or dissonant. If electronic music was futuristic, it was in the same sense that fonts are gothic. The futuristic now connoted a settled set of concepts, effects, and associations. 21st century electronic music had failed to progress beyond what had been recorded in the 20th century. Practically anything produced in the 2000s could have been recorded in the 1990s. Electronic music had succumbed to its own inertia and retrospection. It was also clear that this was more than a moment in a familiar pattern, in which, as one genre wanes, another emerges to take its place at the leading edge of innovation. There was no leading edge of innovation anymore. In music, as elsewhere in culture, we were living, in Franco Berardi's suggestive phrase, after the future.
Vielen Dank für dieses lange Zitat, aber ich fand es so interessant. Und vor allem können wir gleich vielleicht auch überlegen, wie es an unsere Diskussion über die Horrormusik anschließt. Aber kurz sage ich einfach nochmal zusammenfassend auf Deutsch, dass er in dieser Nostalgie, die wir gerade gehört haben, nicht nur irgendeine Atmosphäre hört, die quasi einfach aufgesetzt ist, sondern dass er darin eigentlich eine Situation in der Kultur zugespitzt sieht, dass nämlich die Zukunft gescheitert ist. Also 2005 ist die elektronische Musik, die immer die Zukunft bedeutet hat, hinter sich zurückgefallen. Mhm. Und die Zukunft, die dort beschworen wurde in Science-Fiction-Filmen oder eben auch vielleicht Horrorfilmen, ist eigentlich selber zu einem Abziehbild geworden. Und dieses Zukunftsversprechen ist plötzlich gealtert, in die Vergangenheit versetzt worden.
Das passt ja auch tatsächlich so ein bisschen zum Zeitgeist, ne? Also zumindest in Westeuropa oder Deutschland oder deutschsprachigen Ländern geht es ja auch gerade so. Man sagt auch manchmal, es ist nicht nur konservativ, sondern auch reaktionär. Also auch was so Sachen wie es heiraten und so, das hat ja einen totalen Boom gerade wieder.
Die Tradwives, ne?
Ja, ja, wo die Elterngeneration sagt, warum heiratet ihr jetzt so? Also das ist schon, merkt man auch an anderen Ecken.
Also mit dieser Zeitdiagnostik könnt ihr irgendwie euch verbinden. Ich meine, wir sind alle nach 1990 geboren und jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine leicht andere Generation schon. Aber das Gefühl ist schon bei euch auch so ein bisschen vorhanden.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ja, also ich stimme dem schon grundsätzlich zu. Aber ich habe schon auch immer wieder das Gefühl, vielleicht ist es dann auch echt die eigene Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, ich entdecke dann doch häufiger schon auch neue technische Innovationen oder auch Sounds. Also ich habe jetzt viel auch zum Beispiel mit Sonic Pi gearbeitet oder auch mit anderen Programmiersprachen in Musik. Und alleine, wenn man sich da anguckt, die Mengen an Sounds, die man A nutzen kann, aber auch die man selber einspielen kann, auch ich glaube auch, weil ich mit Stimme arbeite, ich kann meine Stimme ja auch immer wieder manipulieren und meine eigene Stimme nutzen und Sachen, die ich im Moment gerade denke. Deswegen, ja, ich sehe es so als zweischneidiges Schwert.
Also ich finde gerade diese KI-Debatte, die hat da schon nochmal einen Turn reingebracht, der vielleicht neu ist, weswegen sich vielleicht auch dieser KI-Hype erklären lässt. Also auch dieses, was wir im Glitch-Feminismus hatten, also dass man wirklich auch nochmal so, dann auch so Gendergrenzen nochmal durchbrechen könnte. So, das ist vielleicht so noch so eine Sache, aber ansonsten, ja, ich kann damit schon was anfangen.
Ja, also, ich kann da auch sehr gut irgendwie connecten. Also es ist nicht so, dass ich alles schwarz sehe, aber ich habe schon so in der Breite das Gefühl, eigentlich ist eine gewisse Schwierigkeit, Perspektiven zu fassen. Und ja, die Zukunft ist auf jeden Fall nicht so rosig und vielleicht die Last Generation spricht das vielleicht irgendwie auch vor dieser Klimathematik so ein bisschen aus, dass die Verheißungen, die noch im letzten Jahrtausend eigentlich selbstverständlich waren, sind heute alle so ein bisschen gescheitert. Und das finde ich schon eine doch breit wahrzunehmende Grundstimmung irgendwie, zumindest hier, wo ich mich befinde.
Also ich habe das aber, glaube ich, verstärkt eher auf so einer ästhetischen Ebene, dieses Gefühl. Also was so Politik angeht, doch, da bin ich immer noch Optimistin, aber beide lachen, okay, danke. aber auf so einer ästhetischen Ebene habe ich auch so dieses Gefühl, dass vieles sehr gleich wird. Also zum Beispiel, dass so Songs eben aus 80er, 90er, 2000er Jahren jetzt alle in so einem langsamen Akustik-Sound abgespielt werden. Was das macht so eine totale Einheitsmatsche. Es klingt alles super schön, aber es tilgt so jegliche Originalität in meinen Augen. Das sind so Anzeigen davon, dass man jetzt noch nicht so viele neue Ideen hatte, die zumindest aber auch nicht massentauglich sind, aber da werde ich auch aufpassen, ob wir nicht über etwas diskutieren, was noch nie massentauglich war oder in Massenmedien aufgetaucht ist, oder?
Bei mir habe ich auch das Gefühl, sind solche Beobachtungen sehr an die eigene Biografie gebunden. Also je älter man wird, desto satter wird man auch von manchen Sachen. Vielleicht um nochmal dieses Gefühl der Hauntology, was eben Mark Fischer nun auch schon vor 20 Jahren auf den Punkt gebracht hat, nochmal an einem anderen Beispiel sich vor Ohren zu führen, mache ich jetzt von Burial einen Song an.
Den höre ich manchmal.
Warum würdet ihr sagen, hat Mark Fischer auch schon 2006 Burial, der damals noch sehr jung war und eigentlich dadurch auch groß geworden ist, als ein weiteres Paradebeispiel für hauntologische Musik genannt?
Boah. Also diese Verarbeitung von diesen Klängen, die wir jetzt gerade gehört haben, hat mich schon fast so ein bisschen, kennt ihr von Paul Kalkbrenner diesen Berlin-Song mit den Türöffnen? Also vor allem dieser Beginn und dieses Initiale von man hört etwas und also ich konnte mir das irgendwie total gut vorstellen, man läuft irgendwo durch die Straße und das läuft so mit einem irgendwie. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe tatsächlich manche Songs von Burial in meiner Playlist. Im Vergleich zu den Sachen, die ich von ihm höre, fand ich das jetzt fast so ein bisschen zu repetitiv. Aber ich glaube, darin liegt vielleicht auch dieser Hauntology-Effekt.
Auf jeden Fall finde ich auch diese schmale Grenze zwischen Geräusch und Musik oder dass man eben viele Samples hat, die dann in Musik übergehen, wo man nicht genau weiß, sind es leere Patronenhülsen oder ist es ein elektronischer Klang. Das ist irgendwie schon was, wo Klänge als Artefakt auftreten. Mhm. Und Burial hat, glaube ich, viele dieser Sounds auch aus Computerspielen gesampelt, wo ja auch irgendwie immer so ein Worldbuilding gleich ist. Und das hört man hier, finde ich, total in solchen Straßenszenen oder in dieser Atmosphäre, die dunkel ist, dystopisch irgendwie. Und das beschreibt auch Mark Fischer ganz schön in einem weiteren Zitat, was du vielleicht kurz vorlesen willst nochmal.
Listening to Burial as I walk through damp and dizzy South London streets in this abortive spring, it strikes me that the LP is very London now, which is to say, it suggests a city haunted not only by the past, but by lost futures. It seems to have less to do with a near future than with the tantalizing ache of a future just out of reach. Burial is haunted by what once was, what could have been, and, most keeningly, what could still happen. The album is like the faded 10-year-old tech of a kid whose rave dreams have been crushed by a series of dead-end jobs. Wow.
Wow. Also auch in diesem Tag an der Wand irgendwie total, was schon 10 Jahre alt ist, verblasst und irgendwie diese Hoffnung und den auch die Wut, die da drin steckt, dass man so eine Wand jetzt antaggt, aber es kommt nichts bei rum. Es altert einfach und das ist vielleicht so ein Grundgefühl, wo wir gesagt haben, dass wir damit irgendwie auch relaten können und das als eben unter diesem Begriff Hauntology wirklich ein ganzes Musikgenre hat entstehen lassen, was in vielen Subgenres ausgewuchert ist und aus dessen Kosmos wir in den MTO Dezember eine Plattenkritik auch von Andres Quesada schon hatten. 80s Nostalgia und man kommt da in super viele Ecken.
Auch Vaporwave, oder?
Vaporwave ist genau auch etwas, was daraus entstanden ist. Und ich will da jetzt aber nicht direkt einsteigen, sondern erst einmal noch einen Schritt zurücknehmen, denn dieses Konzept der Hauntologie oder Hauntology oder Ontologie stammt aus Frankreich und zwar aus den 1990er Jahren und wurde vom französischen Philosophen Jacques Derrida geprägt in recht wenigen Erwähnungen, die aber eben diese große Wirkung hatten. Und zwar 1990 in einer Veröffentlichung aus Vorträgen mit dem Titel Marx Gespenster. Und da heißt es, wenn ich jetzt das deutsche Zitat vorlese.
Ja, gerne, gerne.
The time is out of joint. Also dieses Zitat von Hamlet. Mhm. The time is out of joint. Die Welt geht schlecht. Sie ist verbraucht. Aber ihre Abnutzung zählt nicht mehr. Alter oder Jugend, man rechnet nicht mehr mit ihr. Die Welt hat mehr als ein Alter. Uns fehlt das Maß für das Maß. Von der Abnutzung legt man nicht mehr Rechenschaft ab. Man legt sich darüber nicht länger Rechenschaft ab, wie über ein einzelnes Zeitalter im Fortschritt seiner Geschichte. Weder Reife noch Krise noch selbst Agonie. Etwas anderes. Was geschieht, geschieht dem Zeitalter selbst, um der teleologischen Ordnung der Geschichte einen Stoß zu versetzen. Was kommt, wo das Unzeitgemäße erscheint, geschieht der Zeit, aber es geschieht nicht zur rechten Zeit, zur Unzeit. The time is out of joint.
Gut, dass das bei Surkamp auf Seite 111 steht.
Ja.
Ein Zeichen.
Ein Zeichen, genau.
Hauntology.
Also diese Unzeit, da sind wir direkt eigentlich beim Geistern oder bei der Heimsuchung auch von eben Untoten, die nicht gestorben sind, aber eigentlich auch nicht leben, die in dieser Zwischenwelt sich befinden. Ich versuche ganz kurz einzuordnen. Ich hoffe, das gelingt mir jetzt. Ich bin auch wirklich kein Derrida-Experte, aber Derrida war eben ein Sprachphilosoph und wie viele Philosophen in Frankreich hat er sich mit der Struktur der Sprache beschäftigt. Also er war beeinflusst von den Strukturalisten, die sich über die Art und Weise, wie Bedeutung entsteht, Gedanken gemacht haben. Und er hat sich nicht nur darüber Gedanken gemacht, wie Bedeutung entsteht, sondern eigentlich auch, wie wir wissen können oder dass wir nicht wissen können, wie Bedeutung sich verändert. Und da sind wir eigentlich genau bei diesen soziokulturellen Hintergründen, zum Beispiel auch von einer Musik, dass Derrida sagen würde, diese Einflüsse stecken da drin, aber wir können sie nie ganz fassen. Also es geistert dort etwas herum, auch in den Worten unserer Sprache, in den Binaritäten, in die wir irgendwie unsere Ordnungssysteme aufspannen zwischen Mann und Frau, zwischen Rationalität und Gefühl oder also diese Binaritäten. Mhm. Wie sich das alles wandelt in einem Fortgang der Generationen, können wir letztlich nicht erahnen, sondern er hat dann das Konzept der Dekonstruktion versucht zu entwickeln, um diesen Bedeutungsveränderungen irgendwie begegnen zu können. Mhm. Denn wenn wir Texte lesen, in denen das Wort Wahrheit steht, dann wissen wir nicht, ob wirklich über dieselbe Wahrheit gesprochen ist. Und da tauchen bei ihm irgendwie diese Gespenster auf. Und er sagt eben in diesem Buch über Marx, dass diese Ideen des Sozialismus, des Marxismus auch noch rumgeistern, gerade wenn der Marxismus tot geglaubt ist und so. Genau, also es geht quasi auf einer sprachlichen Ebene bei ihm um das Untote oder das Herumgeisternde.
Und das heißt aber, das ist nicht nur so zu verstehen in so einem esoterischen Sinne oder wenn wir bei Horrorfilmen waren, also in so einem Horror-Ding, dass man sagt, also man hat einen Alltag und Leute frühstücken, auf einmal kommt irgendwie sowas Ungehöriges um die Ecke, so von so eine Farbe aus dem All, die so da ist, aber die man nicht sieht. Die muss ja im Zweifel nicht unbedingt böse sein, aber, also im Horror schon, aber ist er, also hat das nur so eine Richtung, weil dieses Unheimliche und so weiter, das hat ja immer was dann von so einer Ecke, aber es ist auch, können auch ganz nicht unheimliche Dinge gemeint sein, oder?
Also das sind Fragen, die wir, glaube ich, mitnehmen können in die beiden Stücke aus der notierten Musik, die wir jetzt anhören können. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um dieses Hereinbrechen, sondern dass wir immer schon damit leben und um die Frage, wie wir eigentlich damit leben. Und wenn ich jetzt Burial noch im Ohr habe, dann ist es für mich irgendwie fast auch wie so ein Friedensschließen mit dieser Perspektivlosigkeit oder ja, fast so ein zu sich selber kommen in der Zukunfts- und Vergangenheitslosigkeit oder in diesem Zwischenreich der Zeiten oder so.
Also hat das sozusagen, ist das so eine, ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber hat das sowas wie so ein ewiger Kreislauf, in dem wir gefangen sind und wir sozusagen erkennen an, dass es immer ein Vorher gibt und irgendwie noch eigentlich noch eine Zukunft. Und wir wissen es aber nicht so genau, weil wir stecken ja gerade mittendrin und können das nicht so ganz fassen. Also so und
genau,
also
ich frage mich, das Maß für das Maß. Also wir können eigentlich nicht ganz entscheiden, welche Bedeutungsdimensionen in einem Begriff mitschwingen, ob wir ihn kommunizieren, wenn wir das Wort sagen. Und ich meine, das ist ein Philosoph und dann sind es nicht Begriffe wie Hund und Tisch, sondern eben Wahrheit oder Sinn oder Sein, wo das dann vielleicht in den Auswirkungen dann nochmal größer ist. Aber genau, es geht ihm eher darum, Unwissenheit zu verbreiten als Wissenheit sozusagen. Ne?
Als du das gerade erklärt hast, musste ich voll daran denken, wenn man jetzt etwas in eine andere Sprache übersetzt. Eine Übersetzung ist ja nicht gleich eine Übersetzung, also es geht ja immer auch ein gewisser Raum verloren. Und ich glaube, so diese Zwischenräume, die bei Bedeutung immer mitschwingen, eben im Rahmen von Übersetzen auch, ich glaube, da in die Richtung geht das.
Genau, und Dekonstruktion eben vor allem als diesen Vorgang, diese Binaritäten auch aufzubrechen, weil eben das eine immer durch das andere auch bestimmt ist. Und das gibt dem sofort eine Richtung, von der wir aber nicht ausgehen können, dass sie auch in anderen kulturellen Kontexten der Vergangenheit oder auf anderen Gegenden und Kulturen auf der Welt, dass sie dieselbe Richtung anzeigen, dass sie in genau dasselbe Koordinatensystem von Gegensätzen eingespannt ist, sondern es ist möglich, dass Begriffe die Richtung ändern und dass diese Kompassnadel sozusagen an anderen Polen ausgerichtet ist. Und ja.
Ich muss gerade die ganze Zeit an E- und U-Musik denken. Ja. Das ist ja auch manchmal schon Thema gewesen.
Das war doch mittendrin.
Ja.
Genau, wir sind mittendrin. Wenn wir jetzt die U-Musik gehört haben, dann würde ich zwei Beispiele vorstellen von E-Musik. Oder ich habe neulich gedacht, eigentlich ist es einfach der Unterschied zwischen produzierter und improvisierter und notierter Musik. Vielleicht kann man es auch so sagen. Also zwei Stücke, von dem ersten bin ich mir gar nicht sicher, ob so notiert ist, beim zweiten auf jeden Fall. Und das erste Beispiel, wo ich mit euch einfach gerne fragen würde, ist das eine hauntologische Musik, auch in der neuen Musik oder nicht oder inwieweit? Das erste Beispiel, wo ich diese Frage stellen möchte, stammt von auch einer britischen Komponistin, scheint vielleicht irgendwie britische
Wurzeln zu haben, das Phänomen.
Von der britischen Komponistin Joanna Baillie. Und zwar heißt es Artificial Environments Nummer 8. Thank you. Genau, Artificial Environment Nummer 8 mit dem Titel And the Dreams That You Dare to Dream. Gespielt vom Plus-Minus-Ensemble, was Joanna Bailey in Berlin mitgegründet hat. Ja, was würdet ihr sagen?
Am Anfang hat es ja fast so einen Gong-Effekt. Also es ist immer mal wieder so ein Ton gekommen. Und die kamen mir teilweise so random vor, also welcher Gong quasi als nächstes kam, dass es für mich fast, obwohl es so eine Reihenfolge hatte, so was Collagenartiges hatte. Also als hätte sie so Sounds gefunden oder vielleicht auch selber aufgenommen, die sie dann irgendwie so zusammengefügt hat. Also genau, es hatte für mich so einen collagigen Effekt, worin ich dann auch diese Hauntology sehe, von sie findet Sachen und verarbeitet Sachen. Und dann am Ende hatten wir auch vor allem diese stimmlichen Aufnahmen, die aber sehr verfremdet waren, auch wieder mit so Effekten, aber halt nicht so on the nose wie jetzt so der Schallplatteneffekt, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie die Effekte auch selber irgendwie aus anderen Sounds wiederum generiert hat.
Dadurch, dass wir vorher über dieses Konzept geredet haben, fällt mir auf, wie geschlossen das ist.
Das Konzept?
Nee, das Stück auch in sich. Mhm. Ich finde, das ist mehrfach eingepackt. Also ich fange mal hinten an, ne? Ich höre ja immer gerne auf Kadenz. Und am Ende war so eine ganz typische, so eine Gesangsmelodie und dann kam noch so Pling, Pling, Pling hinterher und dann wurde es auch noch ausgefadet, also zusätzlich und dann auch noch verfremdet. Das war so, okay, wie viel typische Dinge willst du noch dahin packen, damit es jetzt so, ne? Also das meine ich mit, es ist so sehr geschlossen. Also es hatte am Anfang ja eher so einen offenen Charakter und so ein, wie du sagst, so Gong oder Pendeln und dann immer wieder so ein Wiederholungsmoment, wo ich mir auch vorstellen kann, dass Leute im Publikum sitzen und so swingen, also so nach vorne und hinten, ne? Weil man da so.
Anna hat wieder den Kratzschuh an.
ja, okay, schneid raus.
Nein, lass ich schön drin.
Ja, sorry. Aber ich fand zwischendurch schon auch interessant, weil es in der Kombination von Elementen, die einem oder die mir jetzt so einigermaßen bekannt vorkamen, war eigentlich das Interessante an dem Stück, wie was kombiniert wurde und was dann wie klang. Also ich habe sehr auf den Klang gehört und nicht auf irgendwelche Inhalte oder Bedeutungsmäßigkeiten, sondern auch nicht auf Form so viel, es war dann auch irgendwie egal. Ja, und ich habe mich aber währenddessen gefragt, wenn wir über Hauntology reden, ob das hier ein Stück Musik ist, was zum Konzept passt oder ob die Person, die das geschrieben hat, also Joanna Bailey, ob die selber behaupten würde, sie macht Musik, die zu Hauntology passt. Also ist das ein Moment, um es zu beschreiben, oder ist das ein Genre, auch in der Musik?
Also die beiden ersten Beispiele, die wir jetzt gehört haben, die gehören irgendwie schon in das Genre, auch wenn ich nicht glaube, dass, weiß ich nicht, ob die sich jetzt selber so bezeichnen. Bei den letzten, bei Joanna Bailey, würde ich das sogar stark bezweifeln, dass sie sich selbst als eine Komponistin der Hauntology bezeichnen würde. Es war eher der Versuch jetzt, um dieses Konzept irgendwie auch nochmal an andere Stücke heranzutragen, die vielleicht gar nicht aus dieser Ecke kommen.
Ich fand es gerade spannend, dass du gesagt hast, dass beide jetzt britisch waren, weil beide ja auch mit so Field Recordings gearbeitet haben oder auf jeden Fall mit so Momentaufnahmen aus einem vermeintlichen Alltag. Und ich musste gerade an das Buch Grime von Sibylle Berg denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja auch so total dystopisch. Und sie hat auch England so als Spielort gewählt, weil da ja auch einfach mit der Videoüberwachung oft so ein dystopisches Gefühl entsteht. Und ich finde es spannend, dass beide aus dieser, also ich weiß jetzt nicht, wo aus England die beiden herkommen, aber vor allem so in London, um London, so dieses Gefühl, was wir jetzt bei Burial hatten, das passt für mich einfach durch diesen Überwachungscharakter und durch diesen aufnehmenden Charakter schon fast in so eine Richtung von Field Recordings, passt das für mich einfach sehr gut in diese Hauntology, weil alles so ein bisschen nachverfolgbar bleibt.
Das ist interessant, ja. Sie kommt auch aus London, glaube ich, tatsächlich.
Also, ja, spannend. Ja, ich meine, den Karl-Schuka-Preis in 25 hat auch, glaube ich, eine Britin bekommen, die auch mit Field Recordings gearbeitet, aber wahrscheinlich arbeiten viele mit Field Recordings. Aber das wäre mal so eine Recherchefrage, ne? Inwiefern das so London oder England spezifisch ist.
Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, vor allem, weil gerade in Großbritannien ja, glaube ich, in den 80ern so die großen Kohlekrisen wirklich auch für großes Elend gesorgt haben und dann vielleicht gerade diese komplexe Verschränkung von 80s Nostalgia und Perspektivlosigkeit damals und heute und irgendwie vielleicht ist das wirklich kulturgeschichtlich mal ganz interessant. Ich habe mich bei diesem Beispiel aber fast eher gefragt, ob es dann zu träumerisch positiv ist oder so, auch im Titel schon. Und am Ende ist das dann, glaube ich, Somewhere Over the Rainbow sogar, was da durchkommt. Und also wie essentiell für Hauntology dann auch so dieses Dystopische eigentlich ist. Ob es wirklich darum geht, dass die Zukunft verstellt ist oder eigentlich hat es mehr einfach auch mit so einer Verschränkung von Zeitebenen zu tun, die beim Träumen ja auch immer da ist.
Ja, aber es ging ja auch um Lost Future. Also das war ja der Einstieg, ne? Also dass man nicht nur sagt, irgendwie alles ist in einem Kontext und deswegen nicht greifbar so unbedingt, sondern es ging doch auch eigentlich darum, dass man gesagt hat, die Zukunft ist jetzt schon vorbei. Und das meinte ich auch mit dem Geschlossenen. Deswegen fand ich das Beispiel irgendwie, hat bei mir fast noch mehr funktioniert als Burial.
Also du würdest aber dann gerade sagen, diese Perspektivlosigkeit ist hier auch drin, oder?
Ja, genau. Und auf so einer ästhetischen Weiterverarbeitung, ne? Das meine
weil
ich.
Sie nirgendwo hin will, sozusagen.
Ja, ja, und weil da einem das, weil einem viel so bekannt vorkommt, also am Ende vor allem, also wie sie das schließt, ne? Also die hat so einen offenen Teil und dann ist das aber so ganz klar, das geht dann am Ende, finde ich, in eine sehr gelenkte Richtung, die für mich alles andere als offen ist, sondern nur noch Sachen darstellt und kompiliert. Ich glaube, du hast das auch gesagt mit dem Kollagieren, ne? Die so auf jeden Fall nicht mehr Future sind.
Ja.
Und in der Kombination auch nicht Future werden.
Ja.
Also falls sie das versucht hat, keine Ahnung.
Aber sie geht eben oft von diesen Field Recordings aus und lässt daraus dann instrumentale Klänge entstehen. Das hört man hier nochmal sehr gut, auch mit so einem kleinen programmatischen Intro dazu, was ich nochmal abspiele.
Environment number 3. Is a place where time is stopped and started in an aperiodic and therefore unpredictable manner. As frustrating as this must be for its inhabitants, it has a rather curious effect on sound. At the moment of freezing, a split second of sonic resonance is prolonged until life resumes again from the point where it was broken off. Even stranger is the effect that these freezes have on the general ambience. Sound starts to behave like an inappropriately sentimental soundtrack. A bell, a passing car, or a fragment of birdsong are given an air of gravitas and occasional nostalgia, simply by being taken out of the continuum of everyday life and stretched into a chord.
Vielleicht soweit. Also es hat auf jeden Fall diesen nostalgischen Charakter, ist sehr eindeutig, was es schon, finde ich, sehr in die Nähe rückt zu Hauntology. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen romantisch oder also romantischer als die anderen hauntologischen Beispiele, die wir gehört haben, finde ich. Es hat so eben eher diese Träumerei und weniger jetzt bin ich halt hier und es ist scheiße, aber irgendwie deswegen geil. Also so ein, genau, ich weiß nicht.
Ich habe irgendwie auch so einen Softspot irgendwie für so narrative Frauenstimmen, die mir irgendwie so erzählen, was gerade in ihrem Leben passiert. Irgendwie, das erinnert mich an so Wohlfühlfilme auf jeden Fall auch. Ne? Man ist so alleine zu Hause und man hört so jemand anderen, der so narrativ über sein Leben erzählt. Also genau, das hatte für mich fast ein bisschen zu viel Wohlfühl für Hauntology, aber vielleicht ist das auch ich.
Also ich habe zwei Gedanken. Der erste Gedanke wäre, dass je mehr Field Recording, desto mehr wird es persönlicher beim Hören, weil das jetzt für mich natürlich auch eine Wohlfühlatmosphäre ist, weil Kirchenglocken und Stimmen, aber das ist ja auch was, womit ich kulturell aufgewachsen bin. So, wenn ich jetzt in einem Großkomplex in China aufgewachsen wäre, weiß ich nicht, ob das die gleiche Emotionalität hervorrufen würde wie bei euch. So, auch wenn die Kinderstimmen da sind und da kennt man es dann vielleicht eher aus dem Film oder nicht. Also so, ich will nur sagen, das ist so, das meine ich mit, das wird persönlicher oder auch so ein bisschen
intimer vielleicht.
Intimer.
Ich wüsste jetzt nicht, ob ihr das so persönlich ist, aber es hat irgendwie...
Nee, ist für die Hörer und Hörerinnen, nicht für sie, sondern für die, die es hören.
Ja.
Und der andere Gedanke ist, dass wenn wir nicht über Field Recordings reden, sondern über Samples, also wir haben ja vorhin auch über Sampling geredet. Das ist ja eigentlich so ein Komplex, der recht spannend ist, weil bei Sampling auch immer so um Aneignung geht oder um etwas hervorholen, was im Zweifel ja auch nie existiert hat. Mhm. Also so diese Lost Future-Debatte, ne? Und das finde ich mit Samples fast noch einfacher zu machen als mit Field Recordings, weil Field Recording hat ja trotzdem immer irgendwie stattgefunden. Und so ein Sample vielleicht auch, aber so ein Sample kann auch ein künstlerisches Artefakt sein, was etwas darstellen sollte, was es nie gab.
Mhm.
Und das wiederum aber auch nostalgisch betrachtet werden kann.
Ja.
Und das finde ich super spannend.
Ja. Genau, also insofern habe ich auch das Gefühl, Hauntology als musikalischer Genrebegriff hat die Tendenz zu explodieren. Also eigentlich jeder Umgang mit Samples wird zu einem Umgang mit der Distanz von Geschichte und dann ist quasi das, was Hauntology ausmacht, eigentlich nur dieses Dystopische, was hier fehlt. Und dann könnte man es vielleicht schwer anwenden.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist dieses Geisterhafte, dass dort etwas geistert in den Artefakten, finde ich auch in Field Recordings eigentlich, weil sie versucht ja hier buchstäblich einen Moment festzusetzen.
Ja.
Ne? Also sie versucht eben dieser Geister habhaft zu werden, die in so einem Moment eine Atmosphäre schaffen, in der sie irgendwie dachte, wow, die Existenz. Oder, und das versucht sie dann in einen Akkord aufzuspalten sozusagen.
Werd diesen Gedanken nicht mehr los, weil du ja am Anfang auch diese Analogie zum Graffiti geöffnet hast oder beziehungsweise zum Tagging und irgendwie diesen Übertrag vom Tagging zum Sampling. Mich lässt der Gedanke nicht los, dass irgendwie dieses Sound Recordings und auch was du gerade gesagt hast mit dem Persönlichen, das hat so viel mit dem Raum auch zu tun, wo das entsteht und eben die Orte, wo das entsteht. Und ich musste gerade dran denken, ich habe eine gute Freundin aus Zürich, die hat einen Bericht geschrieben über die Graffiti-Reinigung, weil die Stadt Zürich zum Beispiel eine super aktive Graffiti-Reinigung hat und dann teilweise 2 Tage später ist das Graffiti schon weg. Und da gibt es dann diese Tagging-Szene entweder gar nicht oder weniger oder sie muss anders ausgeübt werden. Und irgendwie erinnert mich das total an das, was du gerade gesagt hast mit diesem Moment und den Versuch, das irgendwie festzuhalten.
Ich finde hier sehr wichtig auch die Frage, an wen man jetzt eigentlich in den Blick nimmt. Also nimmt man die Musik in den Blick oder die Intention oder die Hörenden? Also wenn man über diese Geisterrede, die noch so drinstecken oder vielleicht, ich weiß nicht, ob mir, hänge mich beim Wort Geist, hängt das für mich immer so der Esoterik an, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht unbedingt gemeint. Aber wenn man jetzt so ein Beispiel nimmt, ne, es gibt ja auch so diese Klanginstallationen, wo man dann irgendwie an der Wand geht und dann hört man da Stimmen, die sich zu einem hochpolitischen Thema äußern und dann wird das wohin mitgebracht und zu einer Klanginstallation gebaut und so. Und das ist ja eigentlich auch so ein Moment von, da kommen dann vielleicht die Geister aus einer anderen Welt und hierhin und dann hört man sich das an, aber da überträgt sich das bei mir zum Beispiel selten.
Ja, das ist natürlich eine Sache der Perspektive, also das ist jetzt ein Blick, der probiert genau das zu fassen, was dich dann nicht so interessiert, was aber trotzdem anwesend ist. Ich glaube, das ist...
Ja, und vielleicht war es auch nicht so gut gemacht, ne? Kann auch sein.
Ja, also ich glaube, der Punkt zum Beispiel bei Derrida wäre, dass diese Geister immer da sind, ob wir sie jetzt quasi hören oder nicht hören. Und du wirst sie dann nicht hören und sie versucht in diesem Stück, sie sehr zu hören.
Mm.
Und das ist eben auch Teil der der ganzen Unschärfe, um die es geht, dass man sagt, eigentlich dieses vorbehaltlose, objektive, sprachlich präzise gibt es fast nicht oder gibt es nicht, sondern es ist immer geistern da Dinge mit, die wir irgendwie zu fassen kriegen, und Hauntology-Musik wäre dann Musik, die eben versucht, diese Unter-Zwischen-Nebentöne zu fokussieren und das eben auch durch mit diesem Knistern, was wir am Anfang hatten, dann die Medialität in den Vordergrund zu heben. Also beim Graffito wäre es die Wand so, und das ist dann interessant eigentlich ja auch dieses Überschreiben, dieses Palimpsest, dass dort etwas wächst, was irgendwie ein Bild ergibt, was niemand sich ausgedacht hat, sondern irgendwie ja Schichten von Schriften, wo quasi die Geschichte als solches in den Blick gerät, weil plötzlich zeitliche Distanzen hörbar werden in der Medialität. Und also das sind Fragen, die, glaube ich, auch sehr im weiteren Beispiel, wenn ich jetzt kurz weitergehen darf, vorkommen. Und zwar dachte ich, vielleicht könntest du kurz dieses Bild beschreiben. Möchtest du? Clouds in Sky Venice von James McNeil
Whistler. Das ist okay?
Ja, ist ja perfekt.
Ja. Also, was sieht man? Man sieht eine Leinwand. Da sind sehr viele Wolken drauf. Also, das Bild ist ungefähr im unteren ja, Drittel bis Viertel. Scheint sowas wie eine Fläche zu sein, die zum Beispiel Wasser sein könnte. Darüber ist an einem sogenannten Horizont sind ja so ich weiß nicht, ob das eine Stadt ist, aber auf jeden Fall irgendwie sowas Gebäudeartiges, etwas Menschliches zu sehen, aber in sehr weiter Ferne, und darüber ist Wolkengebilde und ein bisschen blauer Himmel, und das ganze Gemälde ist überzogen von einer braunen Patina oder von Schmutz fast, dass alles Farbige in diesem Bild mit einem leichten Braun überzieht, aber auch nicht regelmäßig, sondern man sieht relativ viele Spuren. Ja, das ist so ein riesiges Bild von wahrscheinlich Venedig aus der Ferne oder so. Mhm. Ja.
Ich musste gerade denken, das sieht aus wie Venedig nach Jeff Bezos Hochzeit, nachdem die ganzen Privatjets wieder weg waren.
Ja, oder wenn 5 Kreuzfahrtschiffe da angehalten haben.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Okay, und jetzt hören wir ein Stück von Johannes Schöllhorn mit dem gleichen Titel, also ohne Venice, Clouds in Sky, was sich auf dieses Bild dann auch tatsächlich direkt explizit bezieht.
Aha, war das dein Weihnachtshint?
Genau, von Johannes Schöllhorn, was in der letzten Folge das Easter Egg oder die Christbaumkugel war, dass ich jetzt auch für diese Folge bei Hauntology ein Stück von Johannes Schöllhorn gewählt habe. Genau, das war der Anfang, und jetzt springe ich nochmal so auf Minute 11 und ein bisschen. Im Prinzip ist das die Struktur des Stücks schon, also ja. Thank you. Okay, die Konzentration ist am Ende. Nein, ich kann es auch verstehen. Es ist wie die meisten Schöllhorn-Stücke ein extrem reduziertes Werk. Aber jetzt, wo ich das auch nochmal gehört habe, mag ich daran, es fühlt sich, finde ich, an wie ein endloses Schweifen. Es ist für mich wie ein Blick, der quasi ohne aufzuhören so über den Horizont fährt. Und da finde ich schon, die Verwandtschaft zu diesem Bild ist sehr stark, wo du eigentlich diese eine Linie hast, die irgendwie im Dunst hinten Venedig sein könnte und nur horizontale. Und das hat eigentlich dieses ganze Stück in seinen 23 Minuten, die es diese Struktur durchläuft oder eigentlich nur wiederholt ja fast, hat das eben auch. Und das baut eine sehr starke räumliche Komponente auf. Genau, das wäre so mein erster Eindruck, den ich jetzt gerade noch mal, wodurch mir das Stück auch immer im Gedächtnis bleibt, durch dieses Gefühl, ja, des Schweifens.
Ich hatte dieses Gefühl des Schweifens auch total und dadurch ist es für mich wieder räumlich geworden. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, verarbeitet er ja auch Fauré da drin. Und ich finde, diese Verlangsamung gibt dem irgendwie aber so einen modernen Raum. Also ich kann damit irgendwie echt was anfangen.
Ja, vor allem auch, also sowas Schweifendes hat ja auch was Nostalgisches. Und es wird dann aber in dem Moment der Raum, wo man sich daran erinnert, dass man selber ja stehen bleibt und nur der Blick schweift, also die eigene Position bleibt und man guckt sich um, aber auch dieses Musikbeispiel hört sich für mich nicht nach einer offenen Form, weiß ich nicht, nach etwas Offenem an, sondern also es ist irgendwie so ein bisschen schon noch klar, dass man stehen bleibt und von dem Blickwinkel aus diesen Horizont anguckt, der sich auch natürlich in den Feinheiten verändert und so, aber es ist eine geschlossene Klangwelt.
Aber welche Klangwelt wäre offen?
Eine, bei der man nicht schweifen kann. Also wenn dann irgendwie ein ganz anderer neuer Teil einbrechen würde.
Ach so.
Oder eine ganz neue
Also eine variable
Klangwelt. Genau.
Okay.
Ja, oder das wäre dann ja so ein Sprung in der Dimension. Oder ob man vielleicht fliegt dann ein Vogel vorbei und dann hört man ein neues Motiv. Am Ende kam ja auch dann nochmal diese Blech-Punches, wie sagt man, diese Blech-Impulse. Aber es ist so ein Bild schon. Also es tut sich so ein Bild auf, auch nach und nach. Da erschließt sich auch, aber es ist nicht so, dass er jetzt die Bilder wechselt oder auf einmal eine andere Farbpalette nimmt.
Ja, genau. Insofern ist es eine Farbkomposition. Ne? Und vielleicht meinst du das mit offen oder geschlossen.
Ja.
Hattest du denn bei den ersten beiden Beispielen auch das Gefühl, dass das geschlossene Klangwelten waren oder war das dann doch eher offen? Also mit Burial und das allererste war dieser Caretaker der Ballroom-Musik. Nee, das war auch geschlossen.
Ja, Caretaker war total geschlossen, weil, wie Hannah gesagt hat, das war sehr deterministisch. Da war klar, wo es hingeht. Mhm. Bei den Burials fand ich schon offener als das jetzt, als jetzt Schöllhorn. Mhm. Weil dadurch, ich konnte da nicht so die einzelnen Klangquellen greifen. Also ich hatte nicht so viel Zeit, mir dieses Bild anzugucken.
Ja,
hat man bei Schöllhorn mehr. Und dadurch war auch nicht so klar, was noch alles kommt.
Genau, das ist so in diesem Dub-Hintergrund, wo es dann eben auch ins Grid, ins Rhythmus-Grid irgendwie geht. Und,
ja, und da kam immer noch was Neues vielleicht. Oder wenn, dann habe ich es nicht so schnell zuordnen können. Und hier hatte man einfach ein bisschen...
Es war abwechslungsreicher, ja. Das stimmt, das ist ein Bild bei Johannes Schöllhorn, ganz kurz, nur um das nochmal zu präzisieren. Du hast schon gesagt, er bezieht sich auf Fauré und zwar auf die 12. Nocturne in E-Moll von 1915. Also auch da wie so eine alte Fotografie eigentlich oder wie man heute dann auch wieder Polaroids macht oder Filme in Schwarz-Weiß dreht oder irgendwie so fühlt sich die Komposition ein bisschen an. Gleichzeitig meintest du auch, sie hat was Modernes, weil sie den Fauré extrem verlangsamt, also eigentlich original Vaporwave.
You're listening to Fauré, but you're in a party in a bathroom. Yes. Du hörst die Fauré an, aber du bist in einer Party im Badezimmer. So.
Und ist das jetzt auch eine hauntologische Musik? Also ich habe schon gesagt, eigentlich das Prinzip bei Vaporwave ist ein ähnliches, aber vom Gefühl?
Also für mich ist es fast so ein bisschen die Imitation von Hauntology. Und ich weiß nicht...
Jetzt das ist jetzt Meta.
Nein, weil... ich weiß nicht, ob das nur meine Perspektive ist, aber für mich hat Hauntology schon auch was einfach mit dem digitalen Raum zu tun. Wir haben ja in der letzten Folge auch ganz kurz über die Satanic Panic geredet, also eine Zeit in den 80er Jahren, wo viel auch vermutet wurde, dass Musiker in ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Und das wäre für mich die Early Stages von Hauntology, weil da wurden ja dann auch viel Aufnahmen andersrum angehört und dann wurde versucht, darin was zu hören. Dann meinten Leute, sie haben da die Stimme des Teufels.
Twin Peaks kommt wieder.
Genau. Jetzt sind wir noch in unserem Horror-Thema. Aber deswegen hat das, glaube ich, für mich schon so einen digitalen Aspekt. Und dadurch, also wäre dieses Stück jetzt früher entstanden, würde ich das vielleicht nochmal anders einordnen, aber es ist ja von 2010. Das heißt, wir hatten diese ganze Bewegung von YouTube-Nostalgie zu dem Zeitpunkt schon. Deswegen ist es für mich fast wie so eine Imitation von Hauntology.
Weiß ich nicht genau. Also Johannes Schellhorn hat, glaube ich, immer schon Bearbeitungen geschrieben. Das ist jetzt kein Trend, den er, schätze ich so ein, dass er den jetzt nicht irgendwie von seinen Studierenden aufgeschnappt hat und dann auch noch auf die Hauntology-Welle aufgesprungen ist.
Aber er muss es ja auch gar nicht so intendiert haben. Aber jetzt im Kontext unserer Folge.
Ja, aber vielleicht steckt ja in Bearbeitung grundsätzlich ein gutes Moment von Hauntology.
Ja.
Also weil bei allen Bearbeitungen, nee, das kann man so nicht sagen, aber weil ich jetzt einigen Menschen, die bearbeiten, unterstellen würde, dass sie in dem Moment des Bearbeitens etwas aus etwas Bestehendem herauskitzeln wollen, was so noch nicht vorher da war.
Ja.
Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, ne? Also dass die besagte Lupe, mit der man dann Momente sieht und hervorstechen lässt und nochmal anders zeigt. Oder wenn jetzt hier, keine Ahnung, wer war das, Berg, da das musikalische Opfer uminstrumentiert, da kommen dann ja andere Sachen bei rum. Deswegen ist die Frage, ob das nicht auch eigentlich so hauntologische Züge schon hat.
Ja.
Grundsätzlich so eine Bearbeitungstechnik, also eine bestimmte Art von Bearbeitungstechnik, die sowas Ungesagtes nochmal rauskitzeln will.
Ja, das denke ich, würde ich auch sagen. Also, dass das ein entscheidender Punkt ist, eben, wenn man über diese Gespenster spricht, eigentlich der Geschichte, die irgendwie eben noch weiterleben und sowieso in der Interpretationskultur wahrscheinlich irgendwie jede Zeit hat ihren eigenen Beethoven oder ich weiß nicht. Und so ist es dann in Bearbeitung nochmal extremer, dass man hier, finde ich, auch so das Gefühl hat, da ist quasi der Gazevorhang der Geschichte, liegt über allem und er versucht in einer reflexiven Art und Weise diesen Fauré und diesen Whistler zu nehmen und seine eigene Position dazu zu bestimmen und das irgendwie, also ja, wie so ein Guckkasten, so ein Panorama-Ding, guckt man in irgendeinen Raum, in dem plötzlich verschiedene Zeiten dann so aufeinandertreffen. Deswegen finde ich dieses Stück irgendwie schon interessant und würde das auch im Rückgriff auf Derrida hauntologisch nennen. Ob es jetzt zum Burial und dieser Dystopie passt, ist auch da bei mir die Frage. Und also da
ist grundsätzlich die Frage, ob dieses Dystopische überhaupt ein Moment ist davon, weil also ich muss immer an Haunted denken, das haben wir noch nicht gesagt, aber ist, glaube ich, so explizit. Aber ich höre die ganze Zeit Haunted, also so ein Verfolgtsein.
Ja.
Also und das hat für mich schon dieses Dystopische, wo ich bis jetzt noch nicht klären konnte für mich, ob das Teil von Hauntology ist oder nicht. Also ob es wirklich um Geister geht oder ob es nur um das dazwischen geht, was nicht zwangsläufig Haunted ist. Sondern
vielleicht magst du noch das letzte Zitat vorlesen, auch aus dem Buch Marx Gespenster, und da schreibt Derrida genau darüber eigentlich. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, Ontologie oder Hauntology ist eben auch eine Begriffszusammenführung von zwei Begriffen, nämlich eben einmal haunted oder dem Verfolgtsein oder wie sagt man denn, heimgesucht sein und Ontologie, also das, was ist. Und das ist eben genau das, dass die Ontologie für Derrida, also die Beschreibung dessen, was ist, immer haunted ist. Also dass sie immer heimgesucht ist von gewissen Begriffsprägungen, denen wir nicht entkommen können. Und der Clou sowieso bei vielen von Derridas Wortspielen ist, dass sie auf Französisch am besten funktionieren, weil dort es einfach gleich klingt. Also die Ontologie und die Ontologie klingen einfach genau gleich. Und ja, also da ist etwas, was man nicht greifen kann, wie das H auf Französisch. Es ist, wird geschrieben, aber es klingt nicht.
Gedacht.
Noch ein abschließendes Zitat, um vielleicht das auch nochmal an Derrida und diesen Begriff irgendwie etwas enger zurückzubinden, den wir jetzt hier immer so benutzt haben.
Was zwischen Zweien ist, wie zwischen Leben und Tod und zwischen allen anderen Zweien, die man sich vorstellen mag, das kann sich nur dazwischen halten und nähren dank eines Spuks. Man müsste also die Geister lernen. Sogar und vor allem dann, wenn das Gespenstige weder Substanz noch Essenz noch Existenz niemals als solches präsent ist. Lernen, mit den Gespenstern zu leben, in der Unterhaltung, der Begleitung oder der gemeinsamen Wanderschaft, im umgangslosen Umgang mit den Gespenstern. Und dieses Mitsein mit den Gespenstern wäre auch, nicht nur, aber auch, eine Politik des Gedächtnisses, des Erbes und der Generationen.
Genau, also der Spuk eigentlich auch als das, was vielleicht parallel zum Horror nicht unbedingt als etwas zu betrachten ist, was schlimm ist, sondern im Gegenteil etwas, was
dem Leben immanent eigentlich.
Dem Leben immanent ist und was auch irgendwie eine Aufgabe ist. Und deswegen kam ich auch auf den Schöllhorn, weil er beschäftigt sich schon auch sehr mit der kolonialen Vergangenheit, auch von Musik. Er komponiert zum Beispiel auch Tangos oder also verwendet Vorlagen aus südamerikanischen Musiktraditionen und versucht, glaube ich, schon irgendwie auf diese Gespenster, die eigentlich vielleicht sonst in der Musikkultur eher im Schrank gelassen werden wollen, irgendwie zu reagieren. Und insofern würde ich schon sagen, das ist vielleicht ein hauntologischer Ansatz hier. Kommen wir zu den Schlussplädoyers. Ich glaube, wir sind schon etwas über die Zeit. Ja, Hanna.
Danke, dass du dieses Konzept vorgestellt hast. Ich finde es gut, dass es etwas gibt, was auf dieses Zwischen dazwischen eingeht oder auf diese Geister, die immer mitschweben. Weil auch wenn wir hier viel über Gespenster geredet haben, hat das für mich jetzt erstmal nichts so sehr Esoterisches. Also man könnte es auch so esoterisch oder spooky auffassen, aber es geht auch einfach um diese richtig kreativen Zwischenräume, die nicht zu belegen sind oder nicht fassbar sind, von Sprache und von Verständigung und auch von Musik. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz charmant. Also wir haben ja mit dieser Geschichtsnostalgie angefangen und sind dann so weitergegangen. Und das fand ich jetzt auch schon fruchtbar, ne? Also weil sonst kann man ja natürlich auch bei dieser Nostalgie stehen bleiben und sagen, ja, so im Vaporwave, da werden dann irgendwie alle so Samples aneinandergereiht und vielleicht verlangsamt, und dann kommt am Ende nur noch so ein weißes Rauschen raus und es wird so klar, die Endlichkeit des Daseins. Aber so dieses Kreisen und Kreiseln und man kommt eigentlich nicht so ganz raus aus der eigenen Form und war aber auch schon immer drin und es gibt ganz viel bunte Farben dazwischen, finde ich irgendwie einen interessanten Ansatz.
Mir gefällt das Konzept auch sehr gut, also auch danke von mir. Ich muss sagen, mich spricht am meisten auch dieser Gedanke der Politik des Gedächtnisses an, was wir jetzt am Ende nochmal gehört haben, weil das einfach auch so aktuell ist. Und ich glaube, mich wird dieser Gedanke auch länger nicht loslassen. Dieser Übertrag von den Graffitis zu dieser Ontologie in der modernen Musik und welche Spuren wir hinterlassen und welche Zwischenräume es da gibt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Gedanken auch noch in eine spätere Folge nochmal Einzug finden.
Ich glaube auch, da sind wie bei den meisten unserer Folgen eine ganze Menge Dinge drin, die mit dem Verhältnis von Musik zu ihrer eigenen Geschichte und überhaupt von uns zu unserer eigenen Geschichte zu tun haben. Und insofern ist das ein charmanter Begriff und irgendwie auch ein schöner Einstieg in das Thema, was aber, glaube ich, in aller Musik letztlich eine Rolle spielt. Also mit welchen Voraussetzungen arbeiten wir eigentlich und bis ins Kleinste, welche Erwartungen haben wir, wie formen wir die Melodie, dass wir die Vergangenheit und die Zukunft irgendwie zusammenbringen im Melos und letztlich eben mit Phänomenen der Zeit und der Zeitlichkeit arbeiten in Musik. Und da ist vielleicht dieser Begriff tatsächlich ein ganz guter Griff. Habe ich jetzt auch so in der Vorbereitung gemerkt, dass man da gut reinkommt. Genau, vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Danke euch fürs Zuhören. Vielleicht waren ja ein paar Empfehlungen und Neuentdeckungen dabei. Jetzt kommt noch ein Musiktipp von der Person, die auch den Jingle in dieser Folge beigesteuert hat.
Hello, I'm Joanna Bailey, a British composer living in Berlin. My tip is the album Possible Worlds by the Norwegian duo Pip. Consisting of Fredrik Rasten on guitars and electronics and Torsten Lavik Larsen on trumpet, sampler and synthesizer. It's one take of just over an hour and it was released by the Norwegian label Sofa. You can download it on Bandcamp. The release is from 2019, but I only just discovered it after seeing Fredrik Rasten play live at KM28 in Berlin. I'm not going to describe the piece to you. You can go and discover it for yourself. But just to say that it involves a couple of things that I thought I was a little bit over. Slow droney music and alternative tuning systems. And it makes these things brilliant and compelling again. It leads me to question my own musical preferences, which is sometimes a little bit too deeply ingrained. And that can't be a bad thing at all.
Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingskategorie, zum Türöffner des Monats. Und zwar wollen wir euch dieses Mal den Campus MB026 von der Münchner Biennale für Neues Musiktheater empfehlen. Dort sind Studierende und PraktikerInnen und KünstlerInnen eingeladen. Und man kann verschiedene Aufführungen besuchen, neue Arbeitsformen diskutieren, in Thinktanks, in Lectures und in sogenannten Free Slots. Und dort könnt ihr euch noch bis zum 2.3.2026 anmelden. Und mehr findet ihr auf der offiziellen Website der Münchner Biennale.
Werbung. Wir dürfen euch jetzt eine Veranstaltung präsentieren. Das Projekt Fermata ist eine musikalische Auseinandersetzung mit der Natur und mit Biodiversität. Was genau es damit auf sich hat, dazu habe ich mit den Machern Rubin Henkel und Niklas Bolten gesprochen.
Also ich bin Filmkomponist und ein total naturverbundener Mensch und gehe gern wandern, bin viel draußen und habe halt überlegt, wie kann man mit der Kunst Aufmerksamkeit darauf richten, ohne jetzt irgendwie destruktiv oder irgendwie besonders politisch zu sein. Also über viele Gespräche herausgefunden, man kann Pflanzen aufnehmen mit Biorhythmen und diese Biorhythmen in Noten umwandeln. Während der Zeit haben wir beide uns bei einem Dreh kennengelernt und haben ein selbstspielendes Klavier bekommen von Yamaha und haben dann diese Pflanzenrhythmen quasi auf dem Klavier hören können und dachten so, wow, das ist ja cool, die Pflanzen spielen quasi das Klavier. Dann haben wir halt irgendwie weitergedacht so, ey, man kann ja damit auch auf Artenschutz aufmerksam machen, indem man halt sich Pflanzen nimmt, die vielleicht bedroht sind oder nicht mehr so häufig sind oder besonders relevant für ein Ökosystem oder so sind. Pflanzen kann man ja normalerweise nicht hören und wir haben deshalb nicht so viel Empathie für sie, wie jetzt für Tiere. Und dadurch versuchen wir quasi so diese Brücke zwischen Menschen und Pflanzen zu schlagen, dass wir sie fühlen können, sie hören können, sie besser begreifen können und dadurch halt dann den Artenschutz wieder mehr in den Fokus stellen.
Du hast gesagt, ihr nehmt die Pflanzen auf und die Biorhythmen, was sind das für Rhythmen und wie nehmt ihr die auf?
Wir nutzen für den Aufnahmeprozess eine Technik von Plantwave. Und das ist ein Gerät, was die Leitfähigkeit einer Pflanze über die Zeit misst und in einem Graph darstellt oder in einer Kurve. Das ist quasi so die Information, die wir von der Pflanze bekommen, auf der basierend dann nach einem Algorithmus die digitalen Töne entstehen. Also da gibt es wahrscheinlich ein Kriterium, was dann entscheidet, bei welcher Änderung der Leitfähigkeit ein Ton entsteht. Und wir als Musiker haben dann natürlich die Freiheit zu entscheiden, in welchem musikalischen Schlüssel diese Noten existieren und in welchem musikalischen Rahmen, aber die Entstehung der Töne und die Abfolge bzw. Pitch, also die Tonhöhe, die ist einzig und allein von der Pflanze gegeben. Also wir arbeiten da schon sehr stark mit den Rohdaten und wollen die Pflanzen auch in dem Rahmen, wo sie spielen können, so weit wie möglich spielen lassen.
Du hast es schon angesprochen, dass natürlich bei allen quasi faktischen Daten, die im Hintergrund stehen, die Übertragung auf so ein Instrument immer auch geprägt ist von euren eigenen Entscheidungen und von musikalischen Entscheidungen, vom eigenen Hören und den Sozialisationen des Hörens, die wir eben nun mal mitbringen, mit einer Perspektive des Artenschutzes, mit einer Perspektive des nachhaltigen Denkens. Was für eine Musik schließt sich da an? Was sind das für Überlegungen, die ihr da habt?
Das Projekt heißt ja Fermate und in der Musik bedeutet das ja einen Haltepunkt und einen Zwischenstopp. Man kann etwas länger halten, eine Pause länger halten, einen Ton länger halten oder innehalten. Und was wir halt auch beim Aufnehmen machen, ist, wir begeben uns halt in das Ökosystem, schauen uns an, was gerade auch für die Jahreszeit relevant ist dort und konstruieren quasi die Komposition so nach wissenschaftlichen Daten und auch nach dem, was halt momentan blüht. Und dann schauen wir halt weiter und überlegen so, was sind die Geschichten dieser Pflanzen? Für was sind die gerade relevant? Zum Beispiel im Frühling war in dem Ökosystem die Weide sehr relevant, weil es der erste Blüher ist, der dann die Bienen nährt und die Bienen fliegen dann weiter und bestäuben. Und das heißt, sind sehr, sehr wichtig für das gesamte Ökosystem und haben dann zum Beispiel einen Solo-Part. Jetzt nur mal, um einen kleinen Einblick zu geben, aber es ist quasi so eine Mischung aus Intuition und Storytelling aus der Natur, was dann quasi in den Kompositionsprozess einfließt.
Und wenn ihr das jetzt in einem Konzertkontext vorstellt, was verändert sich da nochmal?
Das Ausstellungsstück ist und bleibt das Klavier. Also auf der einen Seite wollen wir versuchen, durch die Töne oder durch die Klänge so ein bisschen die Fantasie anzuregen, dass man eben die Vorstellung hat, wow, das sind jetzt wirklich irgendwie so Klänge der Pflanzen. Und die Information, die dazugegeben wird, das ist eben so ein bisschen Kontext, Verständnis. Oder vielleicht auch ein Anhaltspunkt, sich mit dem Thema dann weiter zu beschäftigen, sich für die Nachhaltigkeit, die Biodiversität einzusetzen, ähnlich wie bei uns. Also durch dieses Projekt ist bei uns natürlich auch irgendwie so ein Prozess in Gang gesetzt worden, wo wir vorher uns so nicht intensiv mit beschäftigt haben.
Die Ausstellung fängt am 1. März an im Museum Morsbruch in Leverkusen. Das ist quasi das 75 Jahre Jubiläum des Museums und wir haben auch jetzt rausgefunden, dass es das erste Modern Art Museum eigentlich in Deutschland war. Die Ausstellung geht bis zum Juni und ist dort dann halt fest installiert und das Klavier hat einen eigenen Raum dort, wo man sich dann auch informieren kann über unsere ganze Arbeit. Wir haben ein Booklet, wir haben gefilmt auf 16 mm Film, Aufnahmen aus dem ganzen Ökosystem, was sich auch dynamisch mit der Komposition verbinden wird. Man kann dort dann quasi sitzen, lesen, schauen und man hat einen ganz tollen Blick auch aus den Fenstern in den Schlosspark und ins Ökosystem, wo es quasi aufgenommen wurde.
Werbung Ende. Wie ihr gemerkt habt, gab es in dieser Folge einen kleinen Werbeblock. Wenn ihr selbst auch Werbung für eure eigenen Projekte, Festivals oder Veranstaltungen oder auch Bücher oder CDs in unserem Podcast machen wollt, schreibt uns an info@musiktexte.online. Alle Infos stehen auch auf der Webseite.
Und damit verabschieden wir uns hier von Giselas Küchentisch an euren Küchentisch oder wohin auch immer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Nun noch ein kleiner Disclaimer. Wir möchten natürlich, dass dieser Podcast für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Deswegen findet ihr alle wichtigen Informationen und weiterführenden Links und Erklärungen in den Shownotes. Sollte Fragen sein. Oh, sorry. Ich springe hier die ganze Zeit so. Ich muss das nochmal überarbeiten. Soll ich das nochmal sagen mit den Shownotes oder? Deshalb findet ihr alle wichtigen Informationen und weiterführenden Links in den Shownotes. Hört den Podcast natürlich in eurem eigenen Tempo an. Pausieren und rückspulen ist natürlich jederzeit möglich. Bis zum nächsten Mal.